Ja, okay, morgen. Ja, ich halte mich ganz kurz. Ich habe unwahrscheinlich viel erlebt mit Gott in den letzten Wochen. Ich könnte ganz viel erzählen und ich kann euch einfach sagen, wir können mit unserem Gott über Mauern springen. Und er ist nicht wie die Welt, springt drüber und lässt uns davor klatschen, er nimmt uns mit. Und wir brauchen überhaupt nicht vollkommen zu sein. Einfach diese Gnade nehmen und dann drüber. Ja, wir haben in unserer Firma treffen wir uns so mit 4, 5 Leuten einmal in der Woche vor der Arbeit und morgens und beten für die Anliegen der Firmen, der Firma. Und unser Juniorchef hat eigentlich ein großes Problem, immer, schon fast immer sein Leben. Er hat ein großes Problem im Rücken. Und an dem Morgen war er nicht da und ich wusste wieder, dass er Probleme hatte. Er ist 4, 5 Wochen in Aufbaukur gewesen für den Rücken. Er kann manchmal morgens nicht zur Arbeit kommen, weil er gar nicht auf kann und allen Blödsinn. Und er war an dem auf Geschäftsreise und das ist ein großes Problem für ihn, wenn er im Auto sitzt und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einfach den Eindruck, Gott ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Er war unterwegs, habe gesagt, ich bete jetzt. Irgendwie bin ich das leid. Und ich habe gebetet für ihn, dass sein Rücken in die Ordnung Gottes kommt. Das war vor 4, 5, 6 Wochen. Ich habe gestern am Freitag in seine strahlenden Augen gesehen. Ich habe ihn gefragt. Er sagt, ich habe im Moment nichts mehr.
Cool. Super. Danke, Rolf. Jan? Let's go.
Ja, meins ist ähnlich spektakulär. Ich fange vorne an. Also ich habe in letzter Zeit etwas mit meiner Arbeit gehadert und hatte so das Gefühl, irgendwie funktioniert es nicht so ganz und ich kam nicht so in Tritt und hatte auch nicht mehr so viel Spaß an meiner Arbeit. Und dann habe ich am Donnerstag mit Konrad drüber geredet und er meint so, ja, ich soll vielleicht abwarten und so. Und ich war dann vielleicht etwas enttäuscht, aber dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt einfach meine Arbeit mit Freude. Ja, und dann bin ich am Freitag auf die Arbeit gegangen und ja, die Freude war halt da, aber irgendwie wollte es auch wieder nicht so in Tritt kommen. Und dann beim vorletzten Patienten, der hat Parkinson und der kann halt nicht gerade stehen. Wenn er steht, dann steht er ungefähr so. Seine Frau sagte, der steht wie ein Fragezeichen. Ich durfte den dann am Freitag duschen und alles und dann sagt er wieder, oh, ich habe so Schmerzen. Dann fragte ich so, darf ich für Sie beten? Und dann sagt er so, ja, natürlich. Und dann habe ich halt für ihn gebetet, ihm die Hände aufgelegt und ich fragte ihn dann, und wie ist es so, hast du noch Schmerzen oder nicht? Er sagt so, nö, ich habe keine Schmerzen. Gut, ich wollte ihm das jetzt erstmal nicht glauben, weil er das auch wieder so trocken rausgehauen hat. Und dann dann ging es aber darum, ihn anzuziehen und er musste wieder stehen. Und ich habe ihn dann vors Waschbecken gefahren und ich so, ja, okay, dann mal aufstehen. Und normalerweise muss ich immer ziehen wie so ein Blöder und mich anstrengen dabei. Und ich so, jetzt aufstehen und er sitzt von seinem Stuhl, geht, steht. Gerade. Seine Frau kommt rein und sagt, heute stehst du aber wie ein Ausrufezeichen. Das Schöne ist, der Mann glaubt auch an Jesus und er hat Jesus halt auch sofort gedankt. Dann kam ich zu meinem letzten Patienten, der ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl, arbeitet in der AWO. Und ich frage ihn so, und wie geht's dir heute? Der ist so alt wie ich. Und dann sagt er so, ja, nicht so gut, ich habe so Nackenschmerzen. Und ich so, yes, Jesus, noch eine Chance. Dann habe ich halt erst meine Pflege mit ihm gemacht und alles und habe meine Aufgaben erledigt. Und ich frage ihn so, darf ich für dich beten, für deine Nackenschmerzen? Und er so ganz baff, ja, mach mal ruhig. Und dann habe ich halt auch wieder Hand aufgelegt, gebetet und ich so, und wie sieht's aus? Ja, im Moment habe ich keine Schmerzen mehr, sagt er so. Aber eigentlich bin ich Atheist, sagt er. Das ist jetzt die Chance, nächste Woche mit ihm über Gott zu reden. Danke, Jesus.
Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Seht gut aus. Ich habe vorhin nicht zugeguckt, als gefragt wurde, wer das erste Mal da ist. Darf ich das nochmal sehen? Würdet ihr nochmal eure Hand heben, damit ich sehe, wer da ist? Da? Super, schön. von mir auch nochmal einen Applaus. Schön. Ich bin noch ein bisschen undone, ich weiß nicht, wie man sowas auf Deutsch sagt, neben der Spur, aber gut neben der Spur. Die Gegenwart Gottes in dem Lobpreis hat mich einfach sowas von ausgeschaltet, positiv. Ich kann mich nicht so gut auf den Beinen halten, ich sehe nur so aus, aber ich fühle mich ziemlich schwächlich, aber gut. Ja. Also es ist was Schönes und ich liebe einfach die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie das jetzt werden wird hier, mal gucken, wo wir lang gehen. Es war einer dieser Wochen, wo ich nicht so genau wusste, worüber ich predigen werde. Normalerweise weiß ich das ja schon immer lange vorher. Gott spricht so zu mir, diesmal dachte ich das, dann das, dann das. Dann ging's nicht, dann gestern war auf einmal mein rechter Arm lahmgelegt, der tat richtig krass weh, sowas hatte ich noch nie, kam so von, also ganz merkwürdig, ganz komisch, lag die ganze Zeit flach, weil ich solche Schmerzen hatte. Und dann wurde aber dafür natürlich auch gebetet und so weiter, und morgen bin ich aufgewacht, alles weg. Aber ich konnte mich halt nicht so wirklich vorbereiten auf das, aber ich hatte den Eindruck so im Gebet, ich würde gerne, wir haben ja heute ist der erste Sonntag im Monat, oder? Ja. Und wir feiern immer Abendmahl, erste Sonntag im Monat, und wir lieben das Abendmahl, okay? Wir lieben das, weil da drinnen eine Kraft ist, die weit über dieses traditionelle Ding, was man so oftmals kennt, hinausgeht. Ja, da ist eigentlich eine wahnsinnige Kraft drin, und ich hatte so den Eindruck, darüber vielleicht ein bisschen zu sprechen. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall ist ja erste Sonntag im Monat, haben wir den Eindruck gehabt, dass wir immer, egal wer dran ist, außer wir haben Gastsprecher, über die Grundlagen des Glaubens sprechen, ja, über das Fundament. Wie viele von euch wissen, dass wir nur so hoch bauen können, wie das Fundament tief geht und fest ist? Ja? Wenn sonst kannst du bauen, bauen, bauen und die tollsten geistlichen Erfahrungen haben und der Superheld sein und Kranke heilen und so weiter, und auf einmal kommt ein Wind und wumm, das ganze Ding fällt in sich zusammen, weil es nicht auf dem richtigen Fundament gebaut ist. Und es gibt nur ein richtiges Fundament, und das heißt Jesus. Okay, und das hat viel mit dem zu tun, was Jesus getan hat, richtig? Und wir werden mal gucken, wo das hinführt. Aber es ist eine herrliche Botschaft, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Schon ich. Ich liebe einfach die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte, ich lag da und ich dachte, boah, Jesus, bitte, ich habe gar keinen Bock zu predigen. Ich will einfach nur hier liegen und einfach nur die Gegenwart Gottes genießen, weil das ist das Schönste, was es gibt. Ich frage mich manchmal so, was macht man in Gemeinden, wo die Gegenwart Gottes nicht spürbar wird? So, was macht man da? So, sich beschäftigen oder was? Oder irgendwie, es ist doch total langweilig. Das ist doch nicht, darum geht's doch nicht. Darum kann es doch gar nicht gehen. Wir behaupten doch, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, oder? Wir behaupten doch, dass wir Gott kennen, dass wir, wie Stefan sagt, der redet mit mir. Ja, der redet auch mit dir, selbst wenn du denkst, das ist nicht so. Er spricht mit dir, der ist da, der ist lebendig, der lebt, der ist auferstanden, der wohnt in dir. Der behauptet sogar, dass er eins ist mit dir, dass du mit ihm absolut verbunden bist. Dass es da keine Trennung gibt, dass man sich nicht in seine Gegenwart reinarbeitet und reinkrampft und rein Karababu, Bamba, Shamba, Lamba macht und auch nicht rein Lobpreist und was weiß ich was, sondern dass es allein der Glaube ist, dass wir vertrauen, dass wir in seiner Gegenwart sind, und dann setzt sich seine Gegenwart frei. Ja, mal mehr, mal weniger, und selbst wenn man es nicht spürt, ist es trotzdem die Wahrheit. Ja, die Bibel sagt, dass wir in den Weinstock eingepfropft sind. Verstehst du? Du hast kein Leben außerhalb von Gott. Du kannst gar nicht existieren ohne Gott. Das geht gar nicht. Selbst die Menschen, die Gott noch nicht haben, wenn Gott irgendwie sich zurückziehen würde, weil er ist nämlich trotzdem da, auch in dem ganzen Schlamassel, wenn er sich zurückziehen würde, jeder würde sofort sterben. Es wäre gar kein Sauerstoff mehr da, kein Atmen mehr, wirklich nichts. Gott durchdringt alles. Alles ist durch ihn und zu ihm hin und von ihm und zu ihm hin geschaffen. Durch ihn wurde die Welt geschaffen, durch Jesus Christus, heißt es in der Schrift. Amen. Und wir sind als Christen, die Ja sagen zu seinem Errettungswerk, in den Weinstock, in den originalen Ölbaum eingepfropft worden. Wir sind eine Rebe, ein Ast von dem Ganzen, und wir nehmen den Saft vom Weinstock. Nicht aus uns selbst. Wir leben nicht aus uns selbst raus. Wir leben nicht durch irgendeine eigene Kraft. Wir leben durch die Kraft Gottes. Amen. Wir leben durch Jesus. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und was ich im Glauben lebe, lebe ich durch Jesus Christus, durch seine Kraft. Amen. Du bist im Weinstock eingepfropft. Dein ganzes Leben kommt aus diesem Weinstock raus. Und selbst ob du dich fühlst oder nicht, du bist immer noch da dran. Du bist immer noch da, du bist jetzt gerade in dem Moment dort eingepfropft. Du bist nicht fern, wenn du morgens aufstehst und denkst, oh, bin ich Christ? Mein Spiegelbild sieht nicht so aus. Ja, du bist trotzdem eingepfropft. Amen. Du bist trotzdem in seiner Gegenwart. Trotzdem. Du bist die ganze Zeit da drin. Und auch wenn du vielleicht erst noch ein ganz kleines bisschen gewachsen bist, bist du absolut, deine Identität ist dieses eingepfropfte Stück. Du bist dieser Ast, du bist diese Rebe, du bist ein Kind Gottes. Du bist das. Ein kleiner Apfel, der noch unreif ist, ist trotzdem ein Apfel, richtig? So, egal ob du vielleicht weißt, ich muss noch das lernen, ich muss noch jenes lernen, ich muss noch dies, du bist trotzdem vollwertig ein Kind Gottes. Du bist trotzdem vollwertig seine Schöpfung, seine Kreatur aus Gott geboren. Du bist trotzdem seins. Bist du einfach. Und wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus hat gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl zu feiern. Und wenn Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dann ist das ziemlich klare Sprache. Und spricht von ziemlich viel Leidenschaft. Und dieses Mahl, was er hatte mit seinen Jüngern, das Passamahl, ihr kennt das, wo er das Brot bricht und wo er den Wein nimmt und sagt, ja, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Ja, und das ist der Wein des neuen Bundes, das ist dieser Kelch, trinkt alle daraus, richtig? Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann machen wir das, dann werden meistens, man sagt das, einer liest die Einsetzungsworte, ja, kennt ihr das? Ich lese jetzt die Einsetzungsworte, nichts dagegen, ne? Dann lesen wir das so vor und so weiter, und alle ja, und dann gehen wir zum Brot und dann, danke Jesus, du bist für mich gestorben und es wird ganz still und es wird ganz ruhig und alle werden ganz bedächtig auf einmal. Gerade eben hatten sie noch Spaß miteinander und auf einmal wird es ganz still und bedächtig und man nimmt so das, Jesus sagt ja, tut das in Erinnerung an das, was ich getan habe, richtig? Tut es als Erinnerung, erinnert euch an das, was ich getan habe, erinnert euch an dieses Kreuz. Und wir machen das so, und ich weiß noch, ich habe das auch immer so gemacht, und einige von euch kennen die Story schon, meine Frau sitzt da hinten, und weil das war immer genau so, ja, wir sind gut drauf, auf einmal Abendmahl, und dann machen wir das, und meine Frau fängt an zu lachen, einfach so, und ich denke mir so, warum lacht die? Das ist unverschämt, hat die keine Gottesfurcht? Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wieso? Das ist doch nicht. So benimmt man sich nicht, wenn man Abendmahl feiert. Ja? Sowas macht man nicht, wenn man Abendmahl feiert. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, das war natürlich von meiner Seite aus ziemlich religiös, aber es war trotzdem ernst gemeint. Es war, weil ich immer dachte, das Kreuz ist dieses furchtbare Ding, wo Gott möchte, dass wir jammern und heulen aufgrund dessen, was sein Sohn getan hat. Und das ist total daneben. Wir sollen überhaupt nicht jammern und heulen auf dessen, was sein Sohn getan hat. Nun versteht mich nicht falsch, als ich in der Passion Christi saß in dem Film, habe ich durchweg nur geheult. Die ganze Zeit nur. Ich dachte immer nur, Jesus hat das für mich getan. Und total einfach nur, ich rede nicht davon, dass wir so berührt sind davon. Aber wisst ihr, wo Jesus drauf hinaus will? Das heißt, um der Freude willen hat er das Kreuz ertragen. Um der Freude, die danach kommt, dass wir als Menschen endlich in die Gegenwart Gottes kommen können, in ihr leben können und total eins sein können mit Gott, verbunden sind mit ihm, ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, 17. Wer Jesus anhängt, ist ein Geist mit ihm. Total verbunden. Der Weinstock und die Rebe, keine Trennung mehr. Das ist das Kreuz und das ist das Abendmahl. Deswegen sagt Jesus, erinnere dich daran, weil du erinnerst dich an etwas, was geschehen ist, was dein Grund zur Freude bedeutet. Das ist dein Grund der Freude, dass du feiern kannst, dass Jesus alles vollbracht hat, komplett alles, damit du in seiner Gegenwart leben kannst. Einfach so, jetzt und hier, seine Gegenwart genießen kannst. Das heißt, wenn du in Lobpreis gehst, ob du dich fühlst oder nicht, du betest dich nicht rein in die Gegenwart Gottes. Du singst dich auch nicht rein in die Gegenwart Gottes. Soll ich dir sagen, was passiert, wenn du anbetest und auf einmal spürst du die Gegenwart Gottes stärker? Und ich sage nicht, dass die Gegenwart Gottes nicht in verschiedenen Wellen und Arten und Weisen sich spürbar machen kann, das sage ich auch nicht, aber eigentlich was passiert ist, dein Fokus und dein Glaube richtet sich aus auf das, was schon lange da ist. Habt ihr euch jemals darüber nachgedacht, warum immer gesagt wird, bete Gott an, bete Gott an, bete Gott an? Du denkst irgendwann, da sitzt so ein Typ im Himmel und der will die ganze Zeit angebetet werden. Der will die ganze Zeit so, komm, bete mich an, sag mir, wie toll ich bin. Sag mir, wie groß ich bin. Sag mir, dass ich gewaltig bin. Ja, ja, oh ja, ich fühle mich besser. Ja, das ist doch nicht Gott. Gott hat doch keine Identitäts- oder Persönlichkeitsprobleme da oben und braucht irgendwelche Würmchen, die ihm die ganze Zeit sagen, du bist so toll, du bist so toll, du bist so toll. Ja, so, ja, danke, danke. Das ist doch völlig daneben, oder? Deswegen beten wir doch nicht Gott an. Das ist doch nicht der Grund, warum wir ihn an. Wir beten ihn an, weil er so herrlich ist. Und wenn wir ihn sehen, dann wird es uns bewusst. Verstehst du, wir beten ihn an, wir singen Jesus. Und du gehst, vorher hast du bist vielleicht die ganze Woche durch die Gegend gelaufen, weißt du nicht, Jesus und das Problem, das Problem, das Problem, jenes Problem. Und du kommst in die Gemeinde und auf einmal, Jesus, oh. Jesus, wow, Jesus, Name über allen Namen, wow, danke Jesus, oh, du bist so toll, oh, danke Jesus, oh, du bist so gut, wo sind meine Probleme hin, wo ich kann sie nicht mehr sehen. Warum? Weil du auf einmal die Realität siehst, du siehst die geistliche Wahrheit, du siehst das, was wirklich ist, Christus auf dem Thron. Und noch besser, du in ihm, auferweckt mit ihm zu neuem Leben. Das ist die Realität eines Christen. Und das ist dieses Bewusstsein. Wir haben es so oft gesagt, aber es ist ja, wir wiederholen uns heute gerne und immer wieder, wie gesagt, am ersten Sonntag des Monats, die Grundlagen zu legen. Christentum ist Bewusstsein in allererster Linie. Bevor es darum geht, irgendetwas zu bekommen von Gott und irgendwo hinzukommen und irgendwas zu erreichen und ich brauche noch das, ich brauche noch das. Wir haben gesungen heute, dass er unser Hirte ist. Mir mangelt nichts. Stimmt das, dass dir nichts mangelt? Ist es richtig, dass Christus alles ist für dich? Ja, wenn er alles ist für dich, dann hast du doch heute, was du für heute brauchst, oder nicht? Deswegen kannst du sagen, ich sorge mich nicht um morgen. Deswegen sagt Jesus, sorg dich nicht um morgen. Heute hast du alles, was du brauchst. Ich bin genug für dich. Alles ist da für dich heute. Und morgen, wenn du morgen aufwachst, kannst du wieder dasselbe sagen. Heute reicht's. Morgen, oh, aber heute reicht ja. Und morgen wachst du auf und morgen wieder dasselbe. Auch morgen, okay, habt ihr schon verstanden. Und das ist diese Realität, in der wir leben können, dass wir ein Bewusstsein kriegen von dem, was bereits passiert ist, was am Kreuz geschehen ist. Was Ist-Zustand ist von einem Christen. Nicht ich werde, du bist. Du bist in Christus hineinversetzt. Du bist in seiner Gegenwart. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist neu gemacht. Du bist eine neue Schöpfung. Jesus ist dein großer Bruder. Der Vater im Himmel ist dein Papa, aber Vater, in dem du im Heiligen Geist rufst, aber Vater. Der dir Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und öffnet dir die Augen für wer Jesus ist. Und der Heilige Geist zeigt dir, wer du bist in Christus. Weil dein Leben separiert von Jesus gibt's nicht mehr. Versteht ihr? Dein Leben ist die Kraft Gottes selbst. Dein Leben ist Jesus. Das heißt in der Bibel, es heißt in der Schrift in Kolosser, dass Christus unser Leben ist. Kolosser 3. Christus ist mein Leben. Und das ist die Gnade. Das ist das nicht mehr aus eigener Kraft powern, nicht mehr aus eigener Kraft irgendwas machen. Ich habe ein Video gemacht, das letzte Brot- und Wein-Video, das heißt, ich folge Jesus nicht mehr. Hat das jemand gesehen von euch? Darf ich fragen? Hat euch der Titel ein bisschen angestoßen? Ja, das war auch Zweck der Sache. Ja, ich hab letztens in der Wachstumsschule habe ich gelehrt und da habe ich gesagt, ihr als Gemeinde, wenn euer Pastor so eine Überschrift über ein Video setzt, ich folge Jesus nicht mehr, dann habt ihr eine Verantwortung, ihr müsst das euch angucken. Was lehrt der denn da, ich folge Jesus nicht mehr? Hallo? Habt ihr das alle gemacht? Ja, ihr dürft ruhig prüfen, was hier gelehrt wird. Ihr müsst sogar. Ja, das ist wichtig. Aber ich folge Jesus nicht mehr. Warum? Weil ich bin in ihn hineinversetzt. Wie kann ich jemandem folgen, in dem ich hineinversetzt wurde? Er wohnt in mir und ich in ihm. Und natürlich, ich verstehe, ja, keine Sorge. Ja, wir schauen uns ihn an und so weiter. Keine Sorge. Aber Fakt ist, dass in den Evangelien, da steht immer Jünger sein und so weiter, im Nachfolgen, das findest du nicht mehr in den Briefen. Ziemlich interessant. Nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem Jesus wirklich dieses Kreuzesding hinter sich gebracht hat, auf einmal steht da nicht mehr, Paulus sagt nicht, an die langsam heilig werdenden Jünger von Ephesus. Er sagt, dass die Erkenntnis in uns wachsen soll, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, dass wir gewurzelt und gegründet sind in seiner Liebe, dass wir mit allen Heiligen zusammen erkennen, was die Größe, Länge, Höhe, Tiefe und Breite seiner Liebe ist, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Seht ihr, Erkenntnis, sehen, was da ist, sehen, was da ist, killt den religiösen Geist, der dich immer versucht, dass du dich immer dafür bemühst, das zu bekommen, während Jesus sagt, ich habe es dir schon geschenkt. Und das ist das Abendmahl. Deswegen sagt Jesus, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Warum sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt? Weil er sich gesehnt hat danach, endlich in die Einheit zu kommen mit seinen Kindern. Endlich einzeln. So, was feiern wir am Abendmahl? Wir feiern die Einheit mit Jesus Christus. Wir feiern die Heiligkeit in ihm. Wir feiern die Vollkommenheit in ihm. Wir feiern, dass er es vollbracht hat und dass es nicht mehr unser eigenes Werk ist, nicht mehr unser Krampfen, sondern dass er es tut und dass wir uns fallen lassen können in seine Gegenwart. Und dass wir es ohne Furcht tun dürfen, weil unser Vater gut ist, weil er uns versorgt. Das ist diese herrliche Stelle. Ich ermutige euch mal, Johannes 6 zu lesen in dem Ganzen. Ich werde da mal jetzt ein bisschen reingehen, und zwar Johannes 6, 26 und 27 heißt es, Jesus antwortete ihnen und sprach, ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat gerade 5000 Männer und mit Frauen und Kindern, kann man nicht sagen, 15.000, 20.000 Leute übernatürlich mit Essen versorgt. Ja, Jesus hat gerade mit ein paar Fischen und ein bisschen Brot, hat er 15.000 bis 20.000 Menschen durch seine Jünger übernatürlich versorgt. Das ist die Geschichte, in der wir stehen, das ist da gerade passiert. Und dann kommt diese Volksmenge zu ihm, die gerade versorgt wurde, kommt zu ihm, ja, in Johannes 6, 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Anders ausgedrückt, sie kommen zu ihm wegen einem natürlichen Bedürfnis. Okay? Sie kommen zu Jesus und sagen, du hast uns Brot gegeben, als wir Hunger hatten, deswegen kommen wir. Und Jesus sagt, das ist alles nicht schlecht und das habe ich ja gern getan. Ich versorge gerne eure physischen, äußerlichen Bedürfnisse, aber wirkt nicht dafür. Es ist eine minderwertige Wahrheit. Ich habe eine Speise für euch, die viel höher ist als die äußere Speise, die viel größer ist und viel tiefer geht als das, was ihr äußerlich zu essen oder zu trinken oder was sonst was kriegen könnt. Ich schiebe das mal ein bisschen vor. Okay, es geht weiter in Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, ist ja klar, ja, Jesus sagt, das Brot Gottes ist der aus dem Himmel herabkommt, der Welt das Leben gibt. Und auf einmal alle, Leben, ich will Leben, ja, gib uns dieses Brot. Denkt wahrscheinlich, es ist irgendein Superbrot von einem Bäcker, irgendeinem Superbäcker. So ein Riesenbrot und du musst nie mehr Hunger haben. Ja, das ist, versteht ihr, die denken natürlich, total natürlich. Die denken, es geht um Essen. Und jetzt, ja, gib uns Brot, dass wir nie mehr hungern. Einmal essen, nie mehr essen müssen. Preis ist eigentlich voll langweilig, aber egal. Voll das Mangeldenken. Okay, und Jesus spricht, Vers 34, da sprachen sie zu ihm, nicht Jesus, da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich lese es nochmal vor. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und das ist eine Aussage, oder? Was machen Menschen, die nicht befriedigt sind? Sie nutzen andere aus. Und sie versuchen, ihre Befriedigung zu bekommen, indem sie von anderen oder von Dingen, von Menschen, von Partnern, von Ehepartnern, irgendwie versuchen sie einen Mangel, weil was ist unbefriedigt sein? Mangel. Nur wenn du Mangel hast, was machst du? Jeder Mensch ist geboren, weißt du, du wurdest in den Garten Eden, das ist der Garten Eden, ist der Ursprung der Menschheit. Was heißt Eden, wisst ihr? Eden heißt, Nerv, ja auch, ist damit drin, Eden heißt Freude, Wonne, pleasure auf Englisch. Das ist eben, du wurdest geschaffen für Freude. Du wurdest geschaffen für Wonne. Du wurdest geschaffen, dass es dir gut geht. Amen. Das ist so. Dürfte ruhig annehmen. Du wurdest geschaffen, dass es dir gut geht. Was passiert also, wenn ein Mensch, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er nicht gesättigt ist, wenn er nicht voll ist, er sucht Freude? Schon mal gemerkt, dass Menschen Freude suchen? Dass Menschen überall, ich will mehr Freude, ich will Party, ich will das, ich will das, ich will jenes, ich brauche Erfüllung, ich fühle mich leer und so weiter und so fort. Ja? Und das ist, wisst ihr was, in einem gewissen Sinne ist das absolut normal. Es ist normal, weil der Mensch geschaffen wurde, erfüllt zu werden. Amen. Der Mensch wurde geschaffen, erfüllt zu werden. Das ist was Richtiges. Jeder Mensch hat eine Suche nach Erfüllung, nach Befriedigung. Oder du etwa nicht? Jeder von uns möchte erfüllt werden, befriedigt werden, satt sein, voll sein, ganz sein. Man möchte nicht das, was fehlt, richtig? Aber wenn was fehlt, sind wir auf der Suche, rennen rum, gucken und sind ruhelos und das dann lernen und, ne, und dann kriegen wir alle möglichen Sachen, die uns letztendlich gar nicht dazu führen, dass wir uns so fühlen. Vielleicht für einen Moment. Dann gibt's so schöne Träume und so weiter. Was ist zum Beispiel, hab eine schöne Familie, das sind die guten Träume sogar, hab eine Familie, ein Haus. Und das ist der Traum, da wird dafür gearbeitet, weil es sind große Träume, die gehen über Jahrzehnte, ja, ein Haus abbezahlen und so weiter. Die ganze Zeit funktioniert alles. Und es gibt viele Studien, wo dann auf einmal die Kinder sind aus dem Haus, das Haus ist abbezahlt und dann sitzt das Ehepaar da und denkt sich so, oh, ich fühle mich so leer. Warum? Weil sie für was gelebt haben, was auf einmal vorbei ist. Und auf einmal sind sie konfrontiert mit einer Leere in sich. Warum habe ich Drogen genommen? Warum habe ich Heroin, Kokain gespritzt? Mir war langweilig. Ich wollte was erleben. Ich wollte etwas spüren. Ich wollte befriedigt werden. Ich habe gedacht, es ist so unbefriedigend in dieser Welt. Das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein, worum es geht. Das heißt, unbefriedigte Leute tun schlechte Dinge. Meistens jedenfalls. Warum? Sie gebrauchen auch Menschen. Sie gebrauchen andere, um sich besser zu fühlen. Es gibt Partnerschaften massenhaft, die auf nichts anderem als auf diesem Prinzip bestehen. Nichts mit Agape-Liebe, nichts mit ich schenke meine Liebe dir. Nein, nein, ich will deine Liebe, damit ich mich vollkommener fühle. Damit ich mich besser fühle. Deswegen will ich das. Ich will dich, damit ich auf der Straße zeigen kann, dass ich jemand bin. Oder ich möchte dich, damit du meinen emotionalen Mangel ausfüllen kannst. Und so weiter und so fort. Versteht ihr? Das sind Dinge, das sind die, anders ausgedrückt, das nennt sich manipulative Beziehungen. Da ist nicht die Liebe Gottes drinne, volle Pulle. Und du heißt es nicht, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus und du hast eine Beziehung und du merkst solche Sachen, ja, dann kannst du davon natürlich frei werden, okay? Heißt nicht, dass gleich die ganze Beziehung nicht von Gott ist oder so, ist keine Sorge. Es gibt davon Freiheit und das ist nämlich, weißt du, was die Freiheit ist? Und das ist jetzt das Geniale dabei, die Freiheit ist Brot und Wein. Die Freiheit ist das Abendmahl. Die Freiheit ist nicht, dass wir das nehmen. Versteht mich nicht falsch. Manche gucken gleich wieder und denken, dass da irgendwelche Kraft ist. Da ist keine Kraft in dem Brot und dem Saft. Da kannst du lange suchen. Das kannst du dir um den ganzen Kopf kippen. Da kannst du dran, das ganze Brett hier kannst du essen voll mit Brot. Du kannst das alles essen und es bringt nichts. Außer, dass du vielleicht keinen Hunger mehr hast. Für eine Zeit. Du kannst die ganzen Körbchen hier trinken die ganzen Gläschen hier mit dem Wein. Und du wirst weder heiliger noch besser, noch zieht sich näher an Gott ran, noch sonst irgendwas. Nee, 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 es ist ein prophetisches Bild für etwas, was da ist, für etwas, was zur Verfügung steht und was mit dem Brot des Lebens zu tun hat und mit dem Blut von Jesus, sein Leib und sein Blut, Brot und Wein. Sein Körper, der gebrochen wurde und sein Blut, das ausgegossen wurde, dieses furchtbare, eklige, komische, dem humanistischen Verstand immer wieder anstoßende Kreuz, dieses eklige Kreuz, dieses komische Kreuz, warum denn? Ja, Gott gibt's bestimmt irgendwie, aber dieses Kreuz, was soll denn immer dieses Kreuz und Gott am Kreuz sterben? So ein böser Gott lässt seinen Sohn am Kreuz sterben, das hast du schon mal gehört. Voll der humanistische Geist, ein böser Gott, der lässt seinen Sohn am Kreuz. Verstehen nicht, dass das größte Liebesgeschenk ist, was es jemals überhaupt gab. Und dass der Vater nicht seinen Sohn gezwungen hat, ans Kreuz zu gehen. Der Sohn hat Ja gesagt, der hing da nicht, weil er musste, der hing da, weil er wollte. Das ist ein großer Unterschied. Jesus hing nicht am Kreuz, weil er gezwungen wurde. Den haben auch keine Menschen ans Kreuz genagelt. Der hat sich ans Kreuz nageln lassen. Ist ein großer Unterschied, Riesenunterschied. Jesus war nicht hilflos, Jesus hat sich hilflos gemacht. Jesus hat das getan aus freiwilliger Liebe und nicht, weil er auf einmal nicht mehr konnte. Versteht ihr, dieses schwache Bild des Kreuzes war der stärkste Sieg des ganzen Universums. Es gibt nichts Stärkeres als dieses armselige, blutige Kreuz. Es gibt nichts Stärkeres als das. Ein Christentum ohne Kreuz ist keins. Ein Christentum ohne Kreuz ist Religion, die stinkt. Nichts anderes, Entschuldigung, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber man muss es ja mal beim Namen nennen. Religion hat Jesus ans Kreuz nageln wollen. Religion hat gesagt, der kann nicht, der muss weg hier, der ist komisch. Ich will mich auf meine eigene Kraft verlassen. Ich will zeigen, wie toll ich bin. Ich will meine Heiligkeit erarbeiten. Ich will ein guter Christ sein. Ich mache alles richtig. Mann, was für eine Gefangenschaft. Christentum ist keine moralethische, was weiß ich was, Menschenbenimmregelungsanstalt, aber gut. Ja? Christentum ist, du bist mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebst du, Christus lebt durch dich, Gott will sich durch dich ausdrücken. Das ist das Evangelium, das ist, was du durch die ganzen Briefe findest. Und die ganze Ermahnung des neuen Bundes ist immer, wenn du dich doof benimmst, wenn du Blödsinn machst, wenn du in Sünde fällst, dann ist nicht, du böser Sünder und ja, ich bin nur ein Sünder, gerettet aus Gnade und ich kann ja nicht anders. Nein, nein, die Ermahnung ist immer, hey, hör auf dich, konträr deiner wirklichen Identität zu benehmen. Erkenne, wer du bist und dass das, wie du dich benimmst, ein Blödsinn ist. Es ist ein Adler, der im Dreck sich suhlt. So ein Blödsinn, steig in die Lüfte. Versteht, das ist die Ermahnung des neuen Bundes. Es ist nicht so, säuber dich selbst und reinige dich und komm irgendwie und schaff es irgendwie ein bisschen heiliger zu werden. Wie viel heilig hast du schon geschafft? Wie viel vollkommen hast du schon geschafft? Seid vollkommen, wie mein Vater vollkommen ist, sagt Jesus. Ja, wie viel Vollkommenheit, wo bist du denn schon? 30%, 50%, 80% vollkommen? Sorry, auch 99,999% ist unvollkommen. Und auch übrigens unheilig. Denn du kannst nicht ein bisschen heilig sein. Wir müssen also verstehen, dass da etwas grundlegend anderes passiert ist. Jesus Christus hat uns tatsächlich heilig gemacht. Er hat uns beiseite gesetzt an diesem Kreuz. Wenn wir verstehen, dass es nicht darum geht, ein Regelwerk zu folgen, sondern sich in Jesus fallen zu lassen. Wenn wir verstehen, dass es ein Gnadenwerk ist, wo wir uns fallen lassen in das vollbrachte Werk am Kreuz und erlauben, dass Gott es durch uns bewirkt. Dass Gott seine Gnade durch uns freisetzt und wir loslassen können. Ein Stichpunkt für uns Christen ist Loslassen. Kontrollverlust. Oh, du kannst doch nicht, du musst die Kontrolle haben. Ja, das ist, was die Welt uns sagt. Du musst die Kontrolle haben. Keiner darf dich kontrollieren und so weiter. Und stark sein und bloß nicht. Und weißt du, was sie dabei verlieren, wenn sie so denken? Vertrauen. Wenn du die Kontrolle haben musst, kannst du Vertrauen gleichzeitig vergessen. Es geht nur das eine oder das andere. Du kannst nur vertrauen oder kontrollieren. Eins von beiden. Beides funktioniert nicht. Gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Du kannst in einem Moment wissen, du hast alles, was du brauchst. Und du bist absolut befriedigt und gesättigt in Christus. Die ganze Suche hört auf. Wie oft sagen wir, besonders die mehr so evangelistisch tätig sind, ich habe das immer gemacht, wir gehen auf der Straße und sagen, hey, da ist ein Loch in jedem Menschen. Und ohne Gott wird das nicht gefüllt. Und richtig so, stimmt, da ist ein Loch in jedem Menschen, ohne Gott wird es nicht gefüllt. Aber warum erzählen wir dann oftmals nachher, wenn sie Christen sind, dass das Loch immer noch da ist? Oder warum fühlen wir uns so, besser gesagt? Warum fühlen wir uns so, als ob das Loch immer noch da wäre? Leute, das Loch wurde gestopft. Heißt es, du darfst nicht mehr hungern und dürsten nach Gottes Gerechtigkeit? Ich sag dir, was du darfst. Du darfst ein leidenschaftliches Verlangen haben und nenn es Hunger, das ist voll okay für mich, mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen, zu erfahren in dieser Stadt, in diesem Land, was auch immer. Na klar darfst du das, aber niemals aus der Motivation des Mangels oder der Furcht. Niemals. Wenn du da sitzt und sagst, Gott, bitte, 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 und so, und das ist nicht Glaube. Wenn du weißt, dass dir das alles gehört, wenn du weißt, dass du in ihm zur Fülle gebracht bist, wenn du weißt, dass er sich selbst dir geschenkt hat, dann wird dein Gebet wird sich verändern. Dein Gebetsleben wird anders werden. Weil du dann mit Gott in Partnerschaft gehst, das ist genau das, was er möchte, anstatt ihm den Arm zu verdrehen. Gott will gar nicht den Arm verdreht kriegen. Ich merke schon, ich haue heute so ein paar Sachen weg. aber ich kann nichts dafür, ich habe mich nicht vorbereitet. Meine Frau hat gesagt, zieh dir die schicken Schuhe an, wenn du wenigstens nicht vorbereitet bist, siehst du schick aus. Gott will nicht den Arm verdreht bekommen. Das ist auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber reden soll, aber es kommt mir gerade so blöd vor. Wieso denken manche, müssen Gott den Arm verdrehen, dass er irgendwas tun will, was er eigentlich nicht tun will? Er hat seinen Sohn bereits am Kreuz gegeben, hat uns damit wohl mehr als eindeutig bewiesen, dass er absolut für uns ist. Absolut für uns ist. Absolut für dich ist. Total für dich ist. Gott ist für dich. Weißt du, wenn du Jesus hast, hast du alles. Wir sagen das immer wieder und ich werde es immer wieder wiederholen, weil das die Freude ist. Wenn du Gott anbetest, wenn du zu Hause ihn anbetest, wenn du sein Wort liest, wenn du in die Gemeinde kommst, in den Gottesdienst und du betest ihn an, wisst ihr, was das macht mit dir, wenn du da stehst und nicht erstmal denkst, 500 Sachen, die alle geklärt werden müssen, sondern, oh Jesus, du bist genug für mich. Du bist alles, was ich brauche und ich hab dich. Du bist alles, was ich brauche und ich hab dich. Da wirst du happy. Heißt das, dass deine Situation sich alle verändert haben? Kann sein, dass sich 0,0 verändert hat. Aber in dir hat sich etwas verändert, nämlich deine Sicht. Und wenn sich deine Sicht verändert, dann ist die Veränderung der Situation auch nicht mehr fern. Wie war das, als Israel das verheißene Land auskundschaftete? Und sie kommen zurück und sagen, in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Da waren so große Riesen und in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. In unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Und was machen Kaleb und Josua? Der Herr hat's gesagt, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Wo ist das Problem? Versteht ihr? Zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Die eine ist ausgerichtet auf Gott, die andere ist ausgerichtet auf selbst. Dein Selbst wurde gekreuzigt. Oh, ich liebe die Botschaft des Kreuzes. Ich weiß noch, als ich ordiniert wurde, hatte Toni ein Wort für mich und es geht mir nach wie kaum ein anderes Wort. Er hat gesagt, du wirst das Kreuz links und rechts, oben und unten und quer und schräg über Deutschland predigen. Und ich sage dir, das habe ich in dem Moment damals noch gar nicht richtig verstanden, aber je mehr diese Botschaft, ich sage, ich bin besessen mit dieser Botschaft und es ist mir egal, was die Leute sagen. Ich finde, das ist die tiefste Wahrheit in diesem Buch. Ich finde, das ist die tiefste Wahrheit in diesem Buch, der neue Bund. Dieses Kreuz ist nicht nur irgendwie der Anfang und danach haben wir das vergessen. Dieses Kreuz ist unser Leben, was Christus dort getan hat. Dort fließt das Leben raus. Und Jesus, und ich kürze das mal ein bisschen ab, damit ich da noch zu komme. Jesus, übrigens würde ich echt, ich wiederhole nochmal, bitte betet für mich, weil ich in diesem ganzen Thema im Moment wirklich eine Gnade habe zu schreiben. Und ich schreibe da im Moment ziemlich viel, merke aber auch, dass ich immer wieder mit Ablenkung konfrontiert bin. Und ich bitte euch echt für mich zu beten, weil ich merke, wie eine Gnade drauf ist, in eine Tiefe zu gehen. Und es ist was anderes, wenn man sowas aufschreibt. Es ist was anderes, wenn da, und wenn es nur für euch ist und wenn es, keine Ahnung, ich habe schon mal einen Ansatz an einen Verlag geschickt, warte noch auf Antwort, aber das ist so wichtig, dieses Thema. Wir Christen müssen endlich in unserer Freiheit leben, die uns zusteht. Wir müssen endlich rauskommen aus diesem lahmen, traurigen Religionsverein. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist ja so, weißt du, wenn das, was wir bis jetzt hatten, darf ich ein bisschen reformatorisch sein heute Morgen, wenn das, was wir bis jetzt haben, wirklich die große Veränderung bringen sollte, dann dauert es ganz schön lange. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Gemeinde, und ich sage das in allem Respekt und Liebe und als Teil dieser Gemeinde, wenn wir wirklich, wenn das das höchste Ziel der Erkenntnis ist, wo wir jetzt im Moment stehen, dann ist das ganz schön traurig. Oder? Also ich meine, ich frage ja nur mal. Jesus ist also dort und sagt ihnen, und jetzt geht's weiter, hier, das lese ich nochmal vor, weil das ist einfach zu Hammer. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich meine, stellt euch das mal vor, da sind Tausende von Leuten und Jesus steht da und sagt, sowieso schon ziemlich kritisch angesehen, ja, als der Sektenführer und verschrien und so weiter. Und er steht da und sagt, ihr müsst mich essen. Dann kriegt ihr wahres Leben. Ich meine, für uns ist das so klar, wir kennen das ganze Buch, richtig? Aber stell dir mal die Situation vor. Da steht da so ein Typ und sagt, iss mein Fleisch und trink mein Blut und du wirst echtes Leben haben. Und du denkst so, Jesus, Mann, endlich ist die Menschenmenge da. Ja, jeder Prediger wäre glücklich und würde aufpassen, bloß nicht zu predigen, was zu sehr anstößt, nicht, dass die Leute abhauen. Und Jesus predigt was und wisst ihr, wie es weitergeht? Alle hauen ab, bis auf die 12. Yeah, erfolgreiche Predigt. Das war wirklich gut, Jesus, Hammer. Heute sind wir so bemüht, die Massen bei Zaum zu halten, richtig? Und so bemüht, dass es allen recht wird, dass es allen gut geht. Und Jesus denkt sich so, na, das kann es nicht sein. Und er predigt dieses krasse Evangelium und seine Jünger, dann sagt er zu seinen 12, wollt ihr etwa auch gehen? Und die sagen, nee, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und das haben wir gesehen und erkannt und geglaubt. Haben die was verstanden? Wahrscheinlich kein Wort. Weil Jesus sagt, aber wisst ihr, worauf sie gehört haben? Sie haben auf etwas gehört, was tiefer geht als Verstandeserkenntnis. Sie haben gemerkt, dass seine Worte Leben sind. Da ist etwas, das hat mit Leben zu tun. Ich verstehe zwar nicht in meinem Kopf genau, was es ist. Ich bin noch, ein paar Sachen habe ich echt noch Fragen und so ganz checke ich das auch nicht. Aber da kommt Leben, wenn der Typ redet. Da kommt etwas in mir wird lebendig. Ich check's nicht in meinem Kopf, aber etwas wird lebendig. Und deswegen sagen sie, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und dann sagt Jesus weiter, dass das Fleisch nichts nutzt und dass alleine seine Worte Geist und Leben sind. Und was sagt er denn hier? Und jetzt guckt euch mal die ganze Situation an. Da kommen die Jünger, und was für eine glorreiche Zielgerade hier. Da kommen die Jünger und werden, und die ganze Menschenmasse und wird von Brot gesättigt, von physischem Brot. Dann fängt Jesus an, darüber zu reden, dass er das Brot des Lebens ist und dass sie ihn essen müssen, um ewiges Leben zu haben. Das checken die nicht, denken Kannibalismus, sowas kann ja wohl nicht sein. Ich hau ab, ich wollte Brot haben und der will mir sein Fleisch geben. Toll. Ja, versteht ihr? So. Und dann sagt Jesus, die Jünger sagen, du hast Wort des ewigen Lebens, wir bleiben. Wir checken es nicht, aber wir bleiben. Und dann sagt Jesus, das Fleisch nützt nichts. Was sagt er damit? Das menschliche Denken nützt überhaupt nichts. Die anderen haben nur im Natürlichen gedacht. Die haben gedacht, sie kriegen Brot. Sie haben gedacht, sie kriegen was zu essen. Und als ich ihnen das Geistliche gegeben habe, die größte Freudenbotschaft, die es überhaupt gibt. Es heißt an einer Stelle, mein Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da löst er das Ganze eigentlich auf. Und trotzdem ist es noch vor dem Kreuz, das heißt, wir können verstehen, dass sie das nicht checken, oder? Also ich kann die voll verstehen, dass sie das nicht checken. Aber Fakt ist, dass die Jünger im Geist gehört haben. Die Jünger haben nicht darauf gehört, ob sie alles im Kopf verstanden haben, sie haben mit ihrem Herzen gehört. Und das hat sie im Grunde gerettet. Und Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Die ihr denkt, hier geht's nur um Brot, ihr habt's nicht gecheckt. Der Geist ist, der lebendig macht und meine Worte sind Geist und Leben. Und das sind die Worte von Jesus Christus, Geist und Leben. Und worüber sprach er? Er sprach über seinen Kreuzestod. Geist und Leben kommt vom Kreuz. Geist und Leben kommt vom Kreuz. Dort ist deine wahre Freude. Und jetzt geht's noch weiter, pass mal auf. Der Hutan hat am Donnerstag eine Stelle vorgelesen. Und dann, die hat mich Gott heute Morgen wieder erinnert, er hat vorgelesen aus dem Psalm, ich glaube 86, weiß ich mal genau. Da heißt es, dass Gott das Volk Israel mit Honig aus dem Felsen sättigen will. Nun, wer ist der Felsen? Jesus, okay. Honig aus Jesus. Damit will Gott uns sättigen. Dann fiel mir sofort eine Stelle ein, wo Hutan das vorliest, wo es um Simson geht. Ja, kennt ihr Simson? Richter 14. Simson, ein Nazireer, ja, auf dem ein Gelübde liegt, kommt, will sich so eine Frau holen von einem anderen Land eigentlich und es kommt ein Löwe ihm entgegen. Und das heißt, der Geist des Herrn kommt auf ihn, der zerreißt den Löwen mit bloßen Händen. Ratsch, ja. Ich weiß, wenn Leute immer Horrorfilme drehen wollen, müssen wir das Alte Testament lesen. Da gibt es einiges an Material für. Ja, er zerreißt den Löwen mit den bloßen Händen. Kommt dann zurück und es heißt, später wollte er sich den Löwen nochmal angucken. Steht also, ja? Wollte sich den Löwen nochmal angucken. Und er geht hin zu dem Löwen und der Löwe ist kaputt und die Seite ist offen von dem Löwen und drinnen haben Bienen einen Bienenstock gemacht und da ist Honig drin. Und Simson greift in die Seite des Löwen und zieht den Honig raus, isst selber davon und gibt seinen Eltern. Und das ist ein sowas von krasses prophetisches Bild. Wer ist der Löwe von Juda? Jesus ist der Löwe. Aus wessen Seite wurde aufgeschlitzt? Jesus, seine Seite wurde aufgeschlitzt. Und was krasse ist, wer war der Initiator, dass dieses Opfer geschehen ist? Der Geist Gottes kam auf Simson. Der Geist Gottes hat Simson befähigt, den Löwen zu zerreißen. Das heißt, Gott hat im Grunde dazu beigetragen, dass dieser Löwe zerrissen wurde. Okay? Das ist ein extrem tiefes Bild für das Kreuzeswerk. Der Löwe hat sich als Opfer gegeben und jetzt greifst du in seine Seite. Und ich weiß, das ist ein bisschen ein ekliges Bild, okay? Ich verstehe das. Aber ich will euch verständlich machen, dass dieses Kreuz der Grund unserer Freude ist und der Grund des Jubelns und warum wir Party haben können, wenn wir Abendmahl feiern und nicht Depressionshai. Ja? Sondern der greift da rein und der holt Honig raus. Das heißt an einer anderen Stelle, dass ich glaube Jonathan war es in Davids Zeiten, der seine Messerspitze oder Schwertspitze in Honig getaucht genommen hat und das heißt seine Augen wurden hell und er bekam neue Kraft. Und das ist Honig ist das Bild auf die Kraft Gottes, das Bild auf das Süße, auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Gegenwart Gottes, auf das, was Jesus für dich getan hat. In dem Opfer von Jesus Christus liegt die Freiheit, die Freude, liegt das Süße, liegt die Gemeinschaft mit Gott, es liegt alles da drin. Das heißt im Psalm 36, dass Gott uns sättigen will mit dem Fett seines Hauses und tränken will mit dem Strom seiner Wonnen. Mit dem Strom, Wonne übrigens selber Wort wie Eden, mit dem Eden-Strom. Eden. Und weißt du, was das Wort Fett heißt? Das heißt nicht nur Fett, sondern Fett bedeutet Fettasche. Und zwar die Asche, die übrig bleibt vom Opfer. Nun, womit sättigt Gott dich? Mit dem, was vom Opfer übrig geblieben ist. Das ist das Werk des Kreuzes, womit er dich sättigt. Ihr guckt mich an, ihr könnt es nochmal nachlesen. Steht alles hier, okay? Bitte tut es sogar, studiert es. Es ist die Grundlage unseres Glaubens, dieses Kreuz. Es ist die Grundlage deiner Freude. Und Gott möchte und gibt dir, bin mehr denn je davon überzeugt, dass Gott dir tatsächlich die Erlaubnis gibt, seinen zerschlagenen Sohn anzugucken und zu wissen, deswegen bist du frei und dich deswegen zu freuen. Dich deswegen zu freuen. Und zu jubeln und zu lachen. Und das beim Abendmahl. Und das heißt nicht, dass du das tun musst, wenn wir das Abendmahl machen, dass du das irgendwie hervorzwingst. Bitte nicht. Ja? Wir bei Face to Face, wir wollen Echtes. Echtes. Wenn du musst nicht so tun, als ob du fröhlich bist, okay? Du musst nicht. Manchmal hilft es, fake zu lachen. Um die Realität zu sehen. Ja, manchmal hilft das. Manchmal sage ich Leuten, lach mal jetzt. Und die so, ich will aber nicht lachen. Meine Frau hat das mal zu mir gesagt, ein paar Mal. Als ich so, weißt du, manchmal, es passiert ganz, ganz arg selten, okay, aber manchmal dann bin ich auch so komisch drauf. Ganz selten, ja. Da kriegt der Feind das manchmal so mit seinen Gedanken hin und dann, aber zum Glück habe ich eine Frau. Und die sagt dann, ich weiß noch, die sagt dann, lach mal. Und du weißt so innerlich, das ist genau das, was du predigst, ne? Aber du willst das jetzt überhaupt nicht hören. Weißt du, was fällt dir ein? So, weißt du, so innerlich, und du weißt innerlich ganz genau, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Und wenn man sich dann überwindet, ja, und einfach mal ha 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 macht, weißt du, das ist schon öfter passiert, dass wir dann einfach gemeinsam in Lachen ausgebrochen sind, weil wir auf einmal gesehen haben, wie dumm die Situation, wie kindisch, wie armselig, dass man sich darüber in die Haare gekriegt hat und dann auch noch beleidigt war. Ja, und dann einfach mal lachen tut richtig gut. Weißt du, ich gebe dir einen Tipp, wenn du beleidigt bist, weil dein Ehepartner was Dummes gemacht hat, geh mal lachen. Geh mal einfach lachen. Das hilft. Lachen könnte Ehen retten. Halleluja. Hammer. Du hast Erlaubnis zu lachen in der Gemeinde. Amen. Es ist echt Erlaubnis zu lachen. Es ist Erlaubnis, sich zu freuen. Und ich sage dir was, besonders in deinen schwierigen Umständen, besonders dann hast du die Erlaubnis, dich an dem vollbrachten Werk von Jesus Christus zu freuen. Besonders dann, wenn es dir schlecht geht, wenn die Lügen dich beballern, wenn von allen Seiten irgendwelche Sachen an dich rangetragen werden und da kommt eine schlechte Nachricht und hier kommt eine schlechte Nachricht. Ich sage dir, du hast die Erlaubnis zu lachen. Es ist vielleicht eines der wichtigsten Punkte, die wir tatsächlich trainieren müssen und uns gegenseitig ermutigen müssen. Ich weiß noch, wie einer von Bethel, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der kam, hat Heilungsdienst gemacht nach Remscheid und der hat dort, der hat immer gesagt, wir lachen. Und dann hat er erzählt von einer Frau, die ihr Bein in irgendeiner teuren Schiene hatte und es kostete Tausende von Euros und so weiter und die war lange da kaputt an dem Bein. Ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er die nach vorne rief, Leute drumherum, hat gesagt, nur die von euch, die jetzt sich fröhlich fühlen, dürfen beten kommen. Alle anderen, die dieses verkrampfte, ernsthaft Ding mit wir binden jetzt den Teufel und so weiter, die hat er gar nicht beten lassen. Und dann hat er gesagt, ihr kommt jetzt nach vorne. Da haben die sich um die Frau gestellt und hat er gesagt, jetzt lachen wir alle mal. Und du denkst dir so, wie, ich meine, ja wirklich mal, vom Verstand her ist das doch total, das ist doch respektlos. Du kannst doch nicht lachen, wenn jemand krank ist, oder? Also ich verstehe das, dass man da nicht lacht. Ich verstehe das, dass es, man will dem anderen ja nicht vor den Kopf stoßen. Man will ja Verständnis haben. Man möchte ja, ne? Aber das Problem ist, dass Leute, die krank sind, brauchen nicht in erster Linie Verständnis, die brauchen Heilung. Versteht ihr? Die brauchen Heilung. Du hast nicht gewonnen, wenn sie sich nicht gestoßen haben, aber immer noch krank sind. Dann lieber sollen sie sich stoßen und gesund werden. Amen. Und dann fängt die an zu lachen über der Frau. Wir haben einfach gelacht und gelacht und gelacht und der wahrscheinlich mit am lautesten. Und dann konnte die Schiene abbauen und dann am Abend was noch, bis am nächsten Tag ist sie ganz ohne das Ding über die ganze Gemeinde gerannt. Und das ist, was ich euch sagen will, ist, da ist Kraft im Kreuz. Das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen, heißt es in der Schrift. Aber es ist die Kraft Gottes für die, die gerettet werden. Das Kreuz ist unsere Kraft. Dort ist die Schwachheit der Menschheit gestorben und auferstanden in der Herrlichkeit Gottes. Dort ist etwas passiert, was konkret alles verändert hat, was dein Leben komplett verändert hat, was mein Leben komplett verändert hat. Es ist bereits geschehen am Kreuz. Es ist nichts, wo du dich reinarbeitest, wo du immer ein besserer Christ wirst, immer ein Christ, den Gott mehr und mehr mag. Nein, Gott mag dich so dermaßen dolle jetzt schon in dem Moment, wie er dich jemals mögen kann. Er kann dich nie mehr mögen als jetzt. Selbst wenn du hier sitzt und du hast keine Beziehung mit Gott, selbst wenn du hier sitzt und du kennst Jesus überhaupt nicht, liebt er dich genauso dolle, wie er mich liebt und jeden anderen hier in diesem Raum. Gottes Liebe hat dich geliebt, als du noch Sünder warst. Daran ändert sich gar nichts. Das heißt, wenn du heute Mist gebaut hast, wenn du gestern Mist gebaut hast, Gott liebt dich heute. Und diese Liebe, die verändert alles. Diese Gnade, die verändert alles. Du hast Mist gebaut, du öffnest dein Herz, wumm, liebt er dich zurück in seine Herrlichkeit. Und auf einmal willst du nichts anderes mehr als Gott. Das ist nicht mehr der Krampf, dass du kämpfst dagegen, gegen die Sünde, gegen den riesen, übermächtigen Feind der Sünde. Nein, auf einmal ist es nur noch diese Liebe von Jesus und du willst nicht mehr sündigen. Du willst es nicht mehr tun, weil es passt nicht in deine Identität. Es passt nicht in das, was du bist. Und das ist, was wir feiern. Das ist, was wir jetzt feiern werden. Ja, wenn du das isst, ja, wenn du dich daran erinnerst, erinnert euch daran. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Ah, mit Sehnsucht. Oh, mit Sehnsucht hat er sich gesehnt. Dann darfst du das genießen. Das hat Gott für dich getan. Das hat er für dich getan und du darfst dich freuen, du darfst jubeln und du darfst die Realität dieses Kreuzes in dich aufnehmen. Es gibt da manche, die glauben, dass es der leibhaftige Leib wird und das leibhaftige Blut. Mir egal, du kannst, solange du glaubst, dass es darum geht, dass Christus für dich und als du und du mit ihm gestorben bist und auferweckt worden bist zu neuem Leben, solange du das glaubst, dass es nicht dein Werk war, sondern sein Werk, kannst du von mir aus glauben, dass das Ding lebendig ist, ist es mir egal, ja, aber lass uns glauben, ja, dass das, was Jesus getan hat, ausreicht ein für alle Mal. Amen. Halleluja. Okay. Ich würde gerne, dass ihr nochmal jetzt kurz einfach füreinander betet, dass ihr euch einfach gegenseitig die Hand auflegt, einfach deinem Nachbarn, nimm ihn an der Hand oder leg die Hand auf die Schulter und bete einfach für den Honig des Evangeliums. Ja, bete einfach, dass der Honig des Evangeliums sich ausgießt, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausgießt. Und dann, was cool wäre, ist, wenn wir dann einfach, nimm dir einfach jemanden bei der Hand, und geh mit ihm dann davor und feier zusammen das Abendmahl und lass es uns echt feiern. Du musst nicht, wie gesagt, du musst keine Gefühle hochtrommeln, die du nicht hast, aber feier einfach. Ja, betet füreinander jetzt. Vater, ich löse den Honig des Himmels über dieser Gemeinschaft, Herr Jesus, dass wir Leute sind, die den Honig austeilen, dass wir Leute sind, die das Gute, das Fett deines Hauses austeilen. Jesus, ich bete für eine Offenbarung vom Kreuz. Ich bete, Herr, dass wir erkennen, was das Kreuz wirklich bedeutet hat. Herr, ich bete, Jesus, dass wir sehen, welches passiert ist an diesem Kreuz, was da wirklich abging, Herr Jesus. Ich bete, dass es jetzt uns die Augen öffnest, in Jesu Namen, Herr, dass wir sehen, Herr, dass wir sehen, dass du jeden Schuppen wegnimmst, in Jesu Namen, Vater, dass wir klar sehen, was die Hoffnung deiner Berufung ist, Herr, dass wir klar sehen, was du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, als du gestorben bist, Jesus, als ein freiwilliger Akt für die ganze Menschheit, als ein freiwilliger Akt für dich. In Christus hat Gott die Welt mit sich umarmt, heißt es geschrieben. Er hat die Welt umarmt mit sich. Er hat dich umarmt. Das heißt in einer Übersetzung, statt dass er dich gehasst hat und angeklagt, hat er dich umarmt im Kreuz. Er hat dich umarmt im Kreuz. Du bist reingenommen in seine Gegenwart. Du bist nicht draußen. Du gehörst dazu. Du bist Teil davon. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, mit Sehnsucht hat er sich gesehnt. Mit Sehnsucht. Da sind Gefühle involviert. Da ist Leidenschaft drinne. Da ist Leidenschaft drinne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Leute sind begeistert von Fußball, das ist okay. Ich bin begeistert von dem Blut und dem Leib von Jesus Christus. Ich bin begeistert davon und ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht der guten Botschaft. Es ist die Kraft Gottes, für die gerettet werden. Mögen Leute sagen, ich bin komisch, sehe komisch aus, mir egal, ich schäme mich nicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus.